Ich mag es kaum sagen, aber ich bin nicht mit Krippen oder einer Krippe aufgewachsen und bei meiner Großmutter stand immer unter dem Weihnachtsbaum ein Lebkuchenhäuschen mit einer Hexe und Hänsel und Gretel. Ich glaube, dass die Künstlerinnen und Künstler schon ein Spiegel der Gesellschaft sind. Ich denke auch, dass wir ein breites Spektrum an Menschen haben, die die Ausstellung besuchen und die sie auch mit Gewinn besuchen und als Bereicherung ansehen. Eine Schubkarre, die mit Bauschutt angeliefert worden ist, wo dann in diesem Bauschutt ein kleines Jesuskind lag und das Bettchen bestand aus einer Pusteblume. Und das ist natürlich eben schon eine politische Interpretation.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannste glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann. Schön, dass ihr dabei seid. Es gibt Bilder, die uns in der Weihnachtszeit seit Jahrhunderten begleiten. Ein Stall, eine kleine Familie, ein Kind, das im Dunkel der Welt Licht bringen soll. Die Krippe, das ist ein solches Bild. Auch wenn sie sich ständig verändert. Mal ist ihre Darstellung klassisch vertraut, mal politisch, mal modern oder manchmal sogar irritierend. Was aber immer gleich bleibt, sie erzählt von Hoffnung und davon, wie Menschen sich diese Hoffnung in ihrer jeweiligen Zeit vorstellen. Ganz besonders eindrucksvoll kann man das im Religio, dem Westfälischen Museum für religiöse Kultur in Telgte, sehen. Da entsteht jedes Jahr eine große Krippenkunstausstellung, in diesem Jahr schon zum 85. Mal. Und da stehen traditionelle Krippen, zeitgenössische Kunstwerke, Rauminstallationen und Arbeiten von Kindern und Laien nebeneinander und ergeben zusammen etwas Großes. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Anja Schöne, die Leiterin des Religio-Museums. Und mit Anja Schöne spreche ich jetzt darüber, wie diese besondere Ausstellung entsteht, welche Rolle das Thema Hoffnung spielt und warum die Krippe ein Symbol ist, das niemals alt wird. Frau Schöne, herzlich willkommen hier bei Kannste glauben. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich darauf.
Frau Schöne, am Anfang interessiert mich vor allem eine Frage. Verraten Sie mir mal, was für eine Krippe haben Sie zu Hause bei sich? Oder haben Sie überhaupt eine?
Das ist ja jetzt gleich die schwierigste Frage zu Beginn. Also ich bin ja aufgewachsen in Schleswig-Holstein und komme aus einem sozusagen lutherischen Haus. Und ich mag es kaum sagen, aber ich bin nicht mit Krippen oder einer Krippe aufgewachsen. Und bei meiner Großmutter stand immer unter dem Weihnachtsbaum ein Lebkuchenhäuschen mit einer Hexe und Hänsel und Gretel.
Wirklich?
Es ist tatsächlich so, dass ich nicht mit Krippe aufgewachsen bin. Aber als wir Kinder bekommen haben, haben wir uns eine Krippe gekauft. Beziehungsweise wir haben den Bauernhof unserer Kinder haben wir als Stall genommen und haben den dann mit Krippenfiguren ergänzt.
Das ist auch schön, ja. Und die Krippe gibt es auch immer noch?
Und die Krippe gibt es immer noch. Und wenn jetzt meine Enkelkinder zu uns kommen, Weihnachten, dann wird die auch immer aufgebaut.
Oh, das ist schön, ja. Ich glaube, so ist es bei ganz vielen Familien. Haben Sie jetzt ja auch schon angedeutet, dass die Krippe nicht nur ein traditionelles Objekt ist, sondern ganz oft verbunden ist auch mit Emotionen. Oft wird eine Krippe auch weitergegeben von Generation zur nächsten Generation. Diese Emotionen begleiten viele Menschen eben schon seit Jahrzehnten. Und in Telgte ist das ja was ganz Besonderes. Da gibt es eben die Krippenkunstausstellung und jetzt in diesem Jahr schon zum 85. Mal. Das ist schon eine richtig lange Zeit und auch eine richtig lange Tradition.
Ja.
Was würden Sie sagen, wie hat sich diese Ausstellung in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Kann man da eine Entwicklung benennen?
Natürlich kann man eine Entwicklung benennen. Also ich versuche mal so die letzten Jahrzehnte vielleicht in den Blick zu nehmen. Die Krippenausstellung ist lange Zeit eine Ausstellung gewesen, beispielsweise, wo viel mehr Frauen als Männer an der Ausstellung teilgenommen haben. Das war sicherlich auch, als so Volkshochschulkurse angeboten wurden, wo man eben modellieren konnte. Und das war eben auch ein Material, was für Frauen besonders beliebt war, dass sie eben aus Ton modelliert haben. Und es gab eben Zeiten, wo eben wirklich sehr, sehr viele Tonkrippen in der Ausstellung waren. Und gleichzeitig gibt es eben auch so ein Material, was eigentlich das Männermaterial ist. Das war eben über viele Jahrzehnte natürlich Holz und es gibt eben wirklich diese sehr, sehr guten Laienschnitzer. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass das ja, wenn man so will, eine partizipative Ausstellung ist. Jeder und jede kann, ich sag mal, wenn die künstlerischen Ansprüche genügen, eben an der Krippenausstellung teilnehmen, an der Krippenkunstausstellung, wie sie mittlerweile heißt. Es gab eben, wie gesagt, die sehr guten Frauen, die modelliert haben und es gab eben einige wirklich besondere Männer, die in anderen Berufen vorher tätig waren und die aber sich das Schnitzen selbst beigebracht haben. Also Herr Grasedick beispielsweise, von dem wir eben auch Krippen in der Dauerausstellung jetzt haben. Und da könnte man noch viele benennen. Und ich glaube, das hat sich natürlich ganz, ganz stark verändert. Also ich glaube, es ist immer noch so, dass die meisten Krippen, wenn ich sie jetzt betrachten würde, die aus Holz sind, sind von Männern. Aber insgesamt hat sich natürlich das gesamte Spektrum an Materialien und an Themen total verändert. Also früher war es eben wirklich so, dass eher eben die Heilige Familie oder dass einzelne Krippenfiguren eben geschnitzt oder modelliert worden sind. Und heute hat man ein riesengroßes Spektrum von Techniken aus Papier, aus Metall. Keramik spielt eigentlich nur noch eine ganz geringe Rolle. Es sind übrigens mittlerweile immer etwa gleich viel Frauen und Männer, die an der Krippenausstellung teilnehmen. Und man hat eben, wie gesagt, aus Stein Krippen, aus Textilien. Also wir haben schon gehäkelte Krippen gehabt. Also sowohl die Techniken sind eben ganz, ganz weit geworden und eben thematisch hat man eben auch eine viel größere Breite als früher.
Ich glaube, die Spanne vom Alter auch der Künstlerinnen und Künstler ist ja auch Wahnsinn, ne? Also es gibt noch Kinderkrippen dabei, aber eben auch Krippen von Senioren sozusagen.
Genau. Und dann gibt es eben noch so kleine Sonderthemen, die sich eben auch verändern. Also beispielsweise der Heiligenschein hat früher, glaube ich, viel häufiger selbstverständlich dazugehört bei eben der Heiligen Familie. Und ich würde sagen, dass in dieser jetzt aktuellen Krippenausstellung, dass man nur noch relativ wenig Heiligenscheine findet. Also das heißt, die ganze Krippenkunstausstellung ist sicherlich auch ein Stück weit säkularer geworden.
Was sind denn so die Hard Facts von der diesjährigen Ausstellung? Also wie viele Künstlerinnen und Künstler sind dabei, mit wie vielen Werken? Und vielleicht auch nochmal so zur Einordnung, wie viele Besucherinnen und Besucher bekommen Sie so im Durchschnitt jedes Jahr?
Also wir haben ungefähr 90 Künstlerinnen und Künstler in der aktuellen Krippenausstellung. Ziemlich genau 120 Krippen werden gezeigt. Das liegt daran, dass wir auch von einer Sammlerin noch einige Krippen ausgestellt haben dieses Jahr und dass wir eben dieses Jubiläum feiern, 100 Jahre Landesgemeinschaft der Krippenfreunde von Rheinland-Westfalen. Also das sind sozusagen erstmal die harten Fakten und wir erwarten in der Krippenausstellung immer so zwischen 11.000 und 12.000 Besucherinnen und Besucher.
Und nicht nur hier aus dem Gebiet des Bistums Münster, sondern schon lange bundesweit und auch darüber hinaus. Vielleicht geben Sie uns mal so einen kleinen Einblick in die Logistik hinter einer solchen Ausstellung, weil das Religiomuseum ist ja kein reines Krippenmuseum, sondern eben das Westfälische Museum für religiöse Kultur, hat also auch noch andere Dauerausstellungen, Sonderausstellungen. Wie sind da so die zeitlichen Abläufe, um so eine Krippenausstellung zu planen, die dann im November eröffnet wird?
Also eigentlich ist das immer eine ziemlich sportliche Herausforderung, weil wir bis Ende August immer eine andere Sonderausstellung haben und praktisch die Krippen erst im September angeliefert werden können. Diese Anlieferung erfolgt dann in den ersten 3 Septemberwochen. Und dann steht sozusagen der Fotograf schon auf der Matte. Dann wird alles eben durchfotografiert, auch von einem professionellen Fotografen für die gesamte Pressearbeit nachher, aber vor allen Dingen eben für den Katalog, der immer dabei entsteht und in dem eben alle Krippen auch abgebildet werden. Und parallel sozusagen überlege ich mir eigentlich schon, welche Krippe an welcher Stelle steht. Da guckt man natürlich immer erst, dass so große Werke untergebracht werden, dass man so, ich sag mal, Blickachsen hat, dass wenn man in einen Raum kommt, dass man immer auf etwas Besonderes eben schaut. Mhm. Und es läuft sozusagen dann in diesen 2 Monaten einmal diese Konzeption. Muss natürlich auch unser Mitarbeiter Herr Böhr seine Arbeit tun, nämlich die ganzen Krippen dekorieren, die eben mit vielen Figuren sind, die richtig große Szenen sind. Das muss er sozusagen auch noch laufen. Da kommt der Fotograf gewissermaßen nochmal 3 Wochen später, um diese Sachen auch nochmal zu fotografieren, weil die natürlich am Anfang nicht leicht dabei sind. Parallel laufen dann solche Dinge wie Plakatgestaltung, Anzeigen, Faltblatt, Begleitprogramm, all das läuft eben auch parallel.
Dieser ganze Werbebereich, das genau. glaube ich auch, den darf man nicht unterschätzen. Das ist ja kein Selbstläufer, man muss schon was dafür tun.
Genau, man muss schon was dafür tun und man muss im Grunde genommen eben gucken, dass man schon im September die ersten Anzeigen schalten kann, damit die Leute auch ein bisschen Zeit haben, ihren Besuch eben vorzubereiten. Und das ist im Grunde genommen, muss man sagen, dann eine Punktlandung. Also in der Regel ist das so, dass das Faltblatt und der Katalog, die werden so 2 bis 3 Tage vor der Eröffnung eben geliefert.
Also beschäftigen Sie sich schon mit Krippen, manchmal, wenn es draußen noch 25 bis 30 Grad sind, so ungefähr.
Genau, so ist das. Also im September ist es ja manchmal auch schon noch relativ heiß.
Ja.
Genau, und im Grunde genommen muss man sagen, dann gibt es natürlich diese Betreuung der Krippenausstellung mit Führung, mit Begleitprogramm, mit allem, was dazugehört. Und die Krippenausstellung endet dann ja immer nach 11 Wochen und zwar mit der Verleihung des Preises des Bistums Münster für eben vorbildliche Krippenkunst.
Ja, man hört schon raus, das ist eine Tradition, die wirklich auch lebendig ist, aber die trotzdem mit der Zeit geht. Sie haben die Entwicklung gerade so ein bisschen skizziert. Und genau diese Verbindung auch so von Geschichte und Gegenwart merkt man dieses Jahr nochmal besonders, weil die Ausstellung unter dem Thema oder unter dem Leitwort Hoffnung steht. Wie ist das Museumsteam, wie sind Sie auf diesen Titel dieses Jahr gekommen, Hoffnung?
Also wir haben in diesem Jahr besonders lange gebraucht oder respektive ich habe ziemlich lange gebraucht, um auf diesen Titel zu kommen. Als ich die Museumsleitung übernommen habe, habe ich mir mal eine Liste gemacht von möglichen Themen für die Krippenkunstausstellung. Entweder waren sie eben schon verbraucht. Jedes Jahr braucht man ja einen neuen Titel. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch so Titel wie, was auf meiner Liste stand, Freude über Freude. Dann haben wir aber irgendwie geguckt, das passt gerade nicht in die Zeit. Und ich habe mich dann auch so ein bisschen immer mal wieder was ins Team gegeben, einen Begriff. Und hatte mich selber dann so ein bisschen, ich sag mal, beschränkt, weil ich gesagt habe, auf dem Plakat ist das halt besonders schön. Da muss man natürlich dran denken. Also ich brauche ja einen Titel, der theologisch sinnvoll ist, der Menschen zu Kreativität motiviert und der gleichzeitig aber eben auch auf einem Plakat funktioniert und eben auch in einer zunehmend säkularen Gesellschaft. Ja. Also ich habe ja nicht nur religiöse Besucherinnen und Besucher. Und deswegen habe ich gedacht, es ist immer schön, so ein Schlagwort zu haben. Und das in den letzten Jahren mit Mittendrin oder mit Weihnachtsfrieden. Und irgendwann kam eben einfach, dass wir das Gefühl hatten, in diese Zeit passt einfach Hoffnung. Und als wir den Begriff hatten, war es eigentlich relativ klar. Und dass dann eben auch das Leitwort hier des Heiligen Jahres noch Pilger der Hoffnung ist, das kam natürlich dann noch, hat eigentlich auch dann super gepasst.
Genau, das passt ja besonders gut, weil Papst Franziskus dieses Heilige Jahr ja ausgerufen hat, um so in Zeiten von Kriegen und globalen Krisen da eine Zeit der Besinnung, Erinnerung zu schaffen und eben Hoffnung zu geben.
Das genau,
passt genau. Dieses Jahr ja dann ganz besonders. Erstmal klingt Hoffnung vielleicht so ein bisschen universal, aber ich war selbst ja schon in der Krippenausstellung dieses Jahr und man sieht, dass die Künstlerinnen und Künstler das schon sehr konkret übersetzen. Mal zum Teil auch sehr radikal, mal politisch, mal zurückhaltend auf einer Metaebene. Ich glaube, ein sehr starkes Motiv ist dieses Jahr der Anker. Das haben Sie auch schon gesagt, als Symbol so für Glaube, Liebe und Hoffnung. Können Sie da mal so ein ganz konkretes Beispiel geben, wie zum Beispiel der Anker vorkommt in einer Krippe?
Der Anker kommt an verschiedenen Stellen vor und auch, ich sag mal groß und mal klein. Also es gibt einmal einen Anker, der tatsächlich ausgesägt ist im Symbol von Glaube, Liebe und Hoffnung. Ganz bunt von einem Lehrer aus Frieden, wo eben in diesem Anker eben dann die Heilige Familie auch ausgesägt ist aus Sperrholz und eben bunt angemalt. Dann taucht aber der Anker beispielsweise auch auf einer Tür, also einer ganz rustikalen Tür in der Mitte sozusagen als Türklopfer. Auch wieder dieses Motiv Glaube, Liebe, Hoffnung. Vor der Tür stehen Holzschuhe und man kann in der Tür durch ein Fenster schauen und hinter dem Fenster sieht man eben dann die Heilige Familie. Also das ist so eine etwas Münsterländer-Interpretation. Man macht die Tür auf und dann sieht man eben die Heilige Familie. Es gibt noch andere Arbeiten mit dem Anker, die sind aber schwieriger zu beschreiben. Ich glaube, wenn man das nur hört, das muss man im Grunde genommen dann gesehen haben.
Gibt es irgendwie ein Material oder auch ein Motiv, das Sie in diesem Jahr besonders überrascht hat, weil da in der Krippendarstellung auch nochmal Hoffnung so ganz, ganz neu interpretiert wird oder etwas, was Sie wirklich überrascht hat, als Sie diese Krippe gesehen haben, als sie Ihnen vorgestellt wurde?
Also ich glaube, es gibt zwei Krippen, die schon überraschend waren. Also das eine ist eben eine Schubkarre, die mit Bauschutt angeliefert worden ist, wo dann in diesem Bauschutt ein kleines Jesuskind lag und mit einem Heiligenschein. Und das Bettchen bestand aus einer Pusteblume. Und es gab auch noch einen kleinen goldenen Stern, der auch in diesem Schrott lag. Und das ist natürlich eben schon eine politische Interpretation auch von den Kriegen, diese, wenn man diese Bilder von Gaza gesehen hat mit diesen ganzen zerstörten Häusern. Und inmitten eben dieser Zerstörung sieht man eben das Jesuskind. Und diese Pusteblumen, die ja Samen sind, aus denen wieder Leben ist, das ist natürlich dann schon auch nochmal ein ganz starkes Hoffnungssymbol. Das hat mich einfach so eine Schubkarre, die da erstmal reinkommt, da denkt man auch erstmal so, huch, das erwartet man nicht. Und was ich ansonsten noch sehr schön finde und was auch so überraschend war, ist eben eine Krippe, die auch mit dem Titel Hoffnung bezeichnet ist, von einer Krippenkünstlerin. Also da sind zwei ganz fein modellierte Kinder, die aber auch zeitgenössische Kleidung tragen. Und sie sind in so einer Hausnische und das Haus ist aber eben auch zerstört und man sieht irgendwie Einschusslöcher. Und sie haben so eine Art Rucksack und aus diesem Rucksack haben sie dann Krippenfiguren herausgeholt. Man sieht, dass sie die ausgepackt haben und sie legen praktisch ihre beiden Hände übereinander und in diesen beiden Händen liegt eben das Christuskind. Und sie gucken das so an, ein Kind schaut nach oben und da ist einfach so dieses Gefühl für Kinder, Hoffnung auf eine bessere Zukunft für sie. Und das hat mich jetzt vielleicht nicht so sehr überrascht, aber doch auch sehr berührend.
Das sind ja auch schon zwei Krippen, die ganz besonders Bezug nehmen auf wirklich die aktuelle Situation, aktuelle Krisen wie Flucht, wie Krieg, wie Gewalt. Glauben Sie, dass Krippen heutzutage auch politisch wirken können, ohne dass sie ihre religiöse Botschaft verlieren?
Ich glaube, dass das ganz eng miteinander verwoben ist. Also das Christentum ist ja jetzt auch nicht unpolitisch. Und ich denke, dass gerade in diesen politischen Krippen ja auch eine ganz starke Botschaft ist, dass uns als Christen die Welt eben auch nicht egal ist, sondern dass es eben so eine Hoffnungsbotschaft ist, die wir eben auch weitergeben sollten. Ganz viele Krippenkünstlerinnen und Krippenkünstler haben auch noch, ich sag mal, kleine Briefe dazu geschrieben und haben versucht, ihre Krippen nochmal zu erläutern, um wirklich deutlich zu machen, wie wichtig ihnen eben auch ihre Botschaft respektive ihre christliche Botschaft ist. Und deswegen glaube ich, dass es einfach auch eng miteinander verbunden ist. Und diese politischen Krippen, die gibt es eigentlich schon seit den 1970er Jahren. Also wir haben in der Dauerausstellung zum Beispiel eine Krippe, die heißt Geteilte Welt. In unserer früheren Dauerausstellung hatten wir von einer Künstlerin Bertha Karls eine Krippe, die aus Ton modelliert war und man konnte 4 Pershing-Raketen waren da auf den Raketenspitzen, war eine Dornenkrone und darunter die Heilige Familie. Also dieses, dass Krippen politisch wirken sollen und auch politische und gleichzeitig christliche Botschaft vermitteln, das gibt es eben schon wirklich seit vielen Jahrzehnten.
Humor und Provokation, das ist ja was, was man vielleicht mit Krippen nicht direkt verbindet, aber wie stehen Sie dazu?
Also humorvoll würde ich sagen, dürfen Krippen in jedem Fall sein. Ich glaube, Lachen ist gesund, wenn der Humor gut ist. Und die humorvolle Umsetzung finde ich das ganz großartig. Da sind ja immer die Krippen von Christian Nachtigeller, wo man so ein bisschen um die Ecke denken muss. Also es gibt hier beispielsweise eben eine Lostrommel und dahinter steht ein Schild Hoffnungslose, jedes Los gewinnt. Und dann ist ein aufgerolltes Los und da ist die Heilige Familie zu sehen. Oder man muss eben bei einer anderen Krippe so ein bisschen um die Ecke gucken und von vorne sieht man das Wort Hope. Und wenn man um die Ecke schaut, sieht man die einzelnen Krippenfiguren hintereinander. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Es gibt ja auch einen Karikaturisten, der an der Krippenausstellung seit einigen Jahren teilnimmt. Die hatten wir mal als letztes, weil ich irgendwie gedacht habe, ich möchte, dass die Leute mit dem Schmunzeln aus dieser Ausstellung rausgehen. Lachen ist ja auch etwas Positives und man geht eben, ich wollte einfach, dass die Leute mit einem positiven Gefühl aus dieser Krippenkunstausstellung herausgehen. grundsätzlich habe ich nichts gegen Provokation. Ich glaube, das kommt immer ganz drauf an, solange sie eben auch in diesem Bereich Weihnachtsbotschaft sich befindet. Glaube ich, hätte ich auch jetzt gegen Provokation nichts einzuwenden. Das müsste man dann wirklich im Detail schauen, worum es sich handelt.
Ja, man merkt auf jeden Fall und hört raus, dass ja eine Krippe so ein Ort ist, wo ganz viel zusammenkommt. Also ne, das kann sowas Theologisches sein, was Künstlerisches, auch was Emotionales. Und das macht sie irgendwie dann dadurch auch für sehr viele unterschiedliche Menschen zugänglich. Erleben Sie, dass Krippen auch Menschen berühren, die so gar keinen religiösen Hintergrund haben? Also was zieht da Besucherinnen und Besucher wirklich an?
Also ich glaube, dass die Künstlerinnen und Künstler schon ein Spiegel der Gesellschaft sind. Ich würde sagen, sie sind sicherlich etwas religiöser als der Durchschnitt der Gesellschaft. Und genauso wird das mit dem Publikum sein. Ich denke auch, dass wir ein breites Spektrum an Menschen haben, die die Ausstellung besuchen und die sie auch mit Gewinn besuchen und als Bereicherung ansehen. Und das Publikum ist eben sicherlich auch ein Spiegel der Gesellschaft, vielleicht etwas religiöser als der Durchschnitt. Ich weiß von einigen Künstlerinnen und Künstlern, die sagen, also ich habe gar nicht so einen Bezug zur Religion. Aber dieser kreative Prozess und mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, das hat mich total motiviert. Und einer hat sogar gesagt, ja, meine Nachbarn haben mich gefragt, warum machst du bei der Krippenausstellung mit? Du bist doch gar nicht religiös. Und dann hat er gesagt, ja, aber also irgendwie interessiert mich das Thema eben doch. Und ich glaube, das ist was total Spannendes, weil wir es schaffen, sowohl Menschen zu motivieren, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, als Künstlerinnen und Künstler. Und ich glaube, dass wir eben auch Menschen gewinnen können oder anrühren können mit den Krippen, die wir zeigen, die jetzt sich auch nicht als religiös bezeichnen würden, wobei das ja auch jetzt, da können wir ja auch jetzt lange diskutieren, wann jemand religiös ist und ob er dafür in der Kirche Mitglied sein muss oder nicht. Also das ist ja auch ein ganz weites Spektrum.
Spannend, also auch die Rückmeldungen, die Sie gerade geschildert haben. Was macht denn für Sie persönlich die Kraft der Krippe aus? Also warum ist es für Sie persönlich wichtig, auch diese Tradition, Krippen zu haben, auszustellen, zu zeigen, dass diese Tradition lebendig bleibt?
Also die Krippe ist ja im Grunde genommen nur der Anfang, also die Geburt Jesu. Und es gibt auch etliche Krippen, die nicht nur die Geburt zeigen, sondern eben auch den Tod oder die Hinweise geben. Also dieses Thema Krippe und Kreuz ist eigentlich auch etwas, was immer wieder in der Krippenausstellung vorkommt. Und für mich ist es einfach so, dass Gott Jesus auf die Welt geschickt hat, und Jesus eben als Kind in der Krippe geboren ist. Ich sag mal, diverse wunderbare Dinge vollbracht hat, aber am Ende natürlich auch gelitten hat. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die alle Menschen eigentlich machen, dass sie positive Erfahrungen machen, dass sie leiden. Und ich glaube, deswegen gibt es ganz, ganz viele Identifikationsmöglichkeiten. Und ich glaube, gerade dieses Bild dieses unschuldigen Kindes, ich glaube, dass das viele, viele Menschen anrührt. Das ist eigentlich etwas, wo ich denke, gerade in der heutigen Welt haben die Leute wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Bezug zum Weihnachtsfest und zur Geburt als jetzt zu Ostern und der Passionsgeschichte. Ja. Aber ich halte eben deswegen die Krippe sozusagen als erstmal Einstieg vielleicht in ein religiöses Verständnis, halte ich eben für unheimlich wichtig.
Ja, ist so der Ursprung, wie Sie schon sagen, der Anfang von allem. Sie haben ganz am Anfang auch schon ein Jubiläum angesprochen, was in diesem Jahr auch noch gefeiert wird. 100 Jahre Landesgemeinschaft der Krippenfreunde in Rheinland und Westfalen. Das wird auch in der Ausstellung thematisiert. Vielleicht können Sie noch mal was auch zu dieser Landesgemeinschaft sagen. Sie haben ja selbst, kann man sagen, eine Kooperation damit oder wie gestaltet sich diese Partnerschaft?
Also diese Partnerschaft gibt es eigentlich schon seit Jahrzehnten und ich bin natürlich jetzt nicht eine Expertin für diese Landesgemeinschaft, aber ich weiß, dass sie eben 1925 eben gegründet worden ist. Da waren noch einige Franziskaner-Patres bei der Gründung dabei. Es waren eben, ich glaube, Krippenkünstler auch dabei. Und es war einfach die Idee dieser Landesgemeinschaft. Man wollte das zeigen, wie das Weihnachtsfest respektive das Aufstellen von Krippen eben in Familien vorbildlich gestaltet werden können. Also es gab einen ganz starken, ich sag mal so, erzieherischen Anspruch. Und die Beziehungen zu dem Museum sind eigentlich seit Jahrzehnten ganz eng. Und zwar vor allen Dingen dadurch, dass zwei meiner Vorgänger auch Vorsitzende waren dieser Landesgemeinschaft der Krippenfreunde von Rheinland und Westfalen. Es wechselt eben immer zwischen Rheinland und Westfalen. Und jetzt ist eben der Vorsitz im Rheinland. Das macht Caroline Maria Weber. Und wir ergänzen uns eben unheimlich. Sie ist sehr, sehr aktiv, aber sie gibt auch immer mal wieder Hinweise auf interessante Künstlerinnen und Künstler, die wir ansprechen können. Also es gibt immer wieder so einen guten Austausch. Viele von den Mitgliedsveranstaltungen, also den jährlichen, die finden eigentlich im Wechsel immer einmal im Rheinland und einmal im Westfalen statt. Die meisten immer bei uns im Museum.
Aber ist denn sozusagen das Ziel von der Landesgemeinschaft heute auch nach 100 Jahren immer noch zu fördern, dass Familien Krippen ausstellen?
Ich glaube, dass die Aktivitäten der Landesgemeinschaft heute natürlich vielfältig sind. Also die Landesgemeinschaft ist auch Gründungsmitglied des Weltkrippenverbandes. Die ganzen Krippenvereine und auch eben dieser Weltkrippenverband versuchen eben gerade beispielsweise zu sehen, dass das Aufstellen von Krippen als immaterielles Kulturerbe eingetragen wird. Also gibt unterschiedliche Aufgaben, die sie haben. Und ich glaube, das ist schon einfach nach wie vor das große Ziel der Krippenfreunde ist, einfach Menschen zu motivieren, Krippen aufzustellen und eben einfach auch diese Weihnachtsbotschaft oder die Botschaft der Krippe einfach weiterzugeben.
Also auf jeden Fall die Krippe lebendig zu halten.
Genau, die Krippe lebendig zu halten, ja.
Das passt auch vielleicht ganz gut ans Ende. Jetzt beginnt ja auch die Zeit, wo auch Privatmenschen ihre Krippe langsam wieder rausholen und aufstellen. Vielleicht von Ihnen noch so am Ende ein kleiner Service-Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn man noch keine Krippe hat und auf der Suche ist danach, wie findet man so seine Krippe für zu Hause? Worauf sollte ich achten, wenn ich mir eine Krippe anschaffe? Wo kann ich vielleicht auch hingehen? Was sind gute Adressen? Haben Sie da vielleicht so einen kleinen Service-Tipp als Krippenexpertin? Kann man es ja schon nennen.
Ich glaube, man muss sich erstmal so ein bisschen vergegenwärtigen, was man für eine Krippe selber haben möchte. Ja, also möchte ich eine moderne Krippe haben oder möchte ich eine aus Holz geschnitzte Krippe haben oder möchte ich auch vielleicht eine Krippe haben, so eine Blockkrippe der Heiligen Familie, die ich vielleicht auch das ganze Jahr eben stehen habe. Also ich beispielsweise habe außer der Figurenkrippe haben wir zu Hause eine polnische Blockkrippe mit einer Heiligen Familie, sowas ganz rustikal geschnitztes. Und die steht bei uns das ganze Jahr. Genau, also ich glaube, man muss sich erstmal vergegenwärtigen, was man einfach möchte. Und ich glaube aber, dass ganz wichtige Krippenbauer und Krippenkünstler, die eben hier auch in der Region professionell Krippenfiguren schnitzen oder eben Kunstwerke aus Stein machen, dass die alle auch in unserer Ausstellung zu finden sind. Man kann da immer gucken, alles, was so einen gelben Punkt hat, das sind Leute, die eben auch Krippen verkaufen würden. Und dann würde man bei uns eben auch im Zweifelsfall Adressen kriegen. Aber interessanterweise gibt es auch Leute, die eben ganz außergewöhnliche Krippen aus unserer Ausstellung kaufen. Also kaufen steht bei uns überhaupt gar nicht im Zentrum. Aber theoretisch kann man auch aus der Ausstellung heraus eben Krippen kaufen. Und man kann mit Sicherheit auch Anregungen finden und Adressen sehen. Und sehen möchte man eben auch eine professionell geschnitzte haben. Da muss man natürlich auch nochmal ganz anders Geld in die Hand nehmen.
Also am Ende steht auf jeden Fall die Einladung, besuchen Sie die Krippenausstellung, weil da kommt man dann vielleicht weiter.
Genau.
Das ist gut.
Genau.
Ja. Frau Schöne, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, auch so für die Einblicke hinter die Kulissen einer solchen Ausstellung und auch vielen Dank für Ihre Leidenschaft für die Krippenkunst und ich wünsche Ihnen weiterhin noch eine ganz gute Ausstellungszeit bis Januar. Das war Anja Schöne, die Leiterin des Religio-Museums in Telgte, wo gerade die 85. Krippenkunstausstellung zu sehen ist. Mir hat das Gespräch mit Anja Schöne nochmal neue Perspektiven geöffnet, wie bedeutend die Krippenkunst auch heute noch ist. Als ein Ort der Hoffnung, der Gemeinschaft und durch die christliche Botschaft eben auch des Glaubens. Ich hoffe, ihr konntet ebenfalls etwas mitnehmen. Wenn ihr die Ausstellung Hoffnung in Telgte selbst sehen wollt, große Empfehlung übrigens, das Museum Religio ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet und auf der Homepage des Museums, da findet ihr auch noch Infos zum Begleitprogramm oder zu Führungen. Ich bin Ann-Christine Ladermann und mir bleibt jetzt noch, euch einen guten Einstieg in den Advent zu wünschen. Bis zum nächsten Mal!